und möchte Sie bitten um Fragen oder Ergänzungen oder Bemerkungen. Wer möchte was sagen? Bitte.
Hat Franziskus je etwas auch zu der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen etwas gesagt?
Also es gibt eine sehr schöne Aussage über die Ebenbildlichkeit in einer sogenannten Ermahnung. Und es gibt ja im biblischen Bericht zwei Ausdrücke für Ebenbild, Bild und Gleichnis oder wie immer man dann unterschiedlich übersetzt. In der Ermahnung spricht Franz von Assisi von einer doppelten Ebenbildlichkeit. Die eine Ebenbildlichkeit des Menschen besteht darin, aufgrund seiner Vernunft, seiner Geistnatur. Und da sagt Franziskus, dass hier die Verantwortung liegt. Nicht, das ist der Unterschied zum Tier, dass ein Mensch Verantwortung für das Ganze und für die Zukunft bewusst übernehmen kann, was das Tier eben nicht kann. Und im biblischen Bericht bedeutet dieses Ebenbild Gottes, dass der Mensch eben die Gestaltungskraft über diese Schöpfung hat. Wenn Gott aus dem Chaos herausführt, aus dem Tohu Wabohu, dann ist der Mensch Ebenbild Gottes, wenn er Ordnung schafft, wenn er einen Kosmos schafft, wenn er der Schönheit verpflichtet ist. Oder wenn Gott Vater ist und Leben zeugt, dann ist der Mensch Ebenbild Gottes, wenn er zeugend ist, wenn er lebensfördernd ist, wenn er Verantwortung übernimmt für das Leben, das in der Welt ist. Wenn Gott Mutter ist, dann ist der Mensch Ebenbild Gottes, der mütterlich mit den Geschöpfen und mit seinesgleichen umgeht. Wenn Gott ein Gärtner ist, dann ist eben der Mensch ein Ebenbild Gottes, der pfleglich und sorgend und einfühlsam mit den Pflanzen und den Geschöpfen umgeht. Sie können das weiterfahren, also so weiterdenken. Aufgrund seiner Geistnatur ist der Mensch Ebenbild Gottes. Aufgrund seiner Leibstruktur ist der Mensch sozusagen ein leibhafter Hinweis auf den Gekreuzigten. Oder wenn er die Arme ausbreitet, dann gleicht er dem Gekreuzigten. Und jetzt können Sie das auch wieder ausdeuten. Ich habe auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin vor ein paar Jahren habe ich das dann zum Thema gemacht, eine Übung, die etwa 2000 Leute mitgemacht haben. Ich habe die Leute eingeführt, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, damit auch noch andere Fragen möglich sind. Ich habe dann eben die Beziehung nach oben und nach unten ausgestaltet und habe dann die Leute eingeladen, mit mir diese Bewegung zu machen, hier diese ausgestreckten Arme. Und dann habe ich allmählich gesehen, wie die Leute da schon bald die Arme senkten. Und ich habe da extra noch weiter ausgehalten. Ich habe gesagt, also Solidarität tut weh. Ja, also diese Ausstreckung am Kreuz ist eine Passionsgeschichte, aber es meint eigentlich die ganze Schöpfung, die Umarmung der Schöpfung. Ja, es war dann so am Ende und dann kommt der Regisseur von hinten heran und sagt, bleiben Sie noch während des ganzen kommenden Tanzes in dieser Haltung. Ich war schon müde und hatte Schmerzen. Und dann hat man mich da noch angebunden mit rot-weißen Bändern und hat dann Müllsäcke um mich herum gebracht und dann hat eine moderne Tänzerin ist dann um mich herum getanzt und ich musste so halt aushalten und bin dann am Ende dann in die Umkleidekammer gegangen. Also es sollte da in diesem Tanz eben diese Solidarität des Gekreuzigten mit den Straßenkindern in Brasilien zum Ausdruck gebracht werden. Also ich bin dann in der Umkleidekammer gewesen und habe dann gesagt, also ihr seid schon, also ihr habt mir dann schon einiges aufgelastet und dann sagt die Tänzerin, du hättest nur richtig atmen sollen. Verstehen Sie, also das ist die doppelte Ebenbildlichkeit, die Franz von Assisi dem Menschen zuordnet. Verstehen Sie, in die gleiche Richtung geht natürlich die Aussage von dem Menschen, der nun eine Wahl hat. Ist Moral etwas, was die Tiere befolgen müssen? Ist eine Katze, wenn sie maust, eine schlechte Katze, moralisch zur Verantwortung zu ziehen? Verstehen Sie, es hat mir mal so ein Journalist die Frage gestellt, ja, wie ist das, sind die Tiere dann die besseren Christen? Und dann habe ich gesagt, also Herr Sowieso, wieso kommen Sie auf eine solche Frage? Ein Tier hat keine Wahl. So ist es, ist ein Tier geschaffen, wie es ist. Das mag für den gläubigen Menschen eine ganz große Herausforderung sein, die Grausamkeit, die schon im vormenschlichen Bereich, im tierischen Bereich vorkommt. Eine Gottesanbeterin, die da ihren Geliebten im Augenblick des Orgasmus verschlingt. Also, um es einmal so deutlich zu sagen, ein Reinhold Schneider hat daran gelitten. Also wir können die Tiere für das, was sie tun, nicht moralisch verantwortlich machen, hingegen können wir den Menschen moralisch verantwortlich machen für das, was er tut, gegenüber dem Menschen, gegenüber den Tieren und gegenüber der Schöpfung insgesamt. Eines Tages saß ich einem Menschen gegenüber, der hat gesagt, heute Morgen habe ich die Katze einer Nachbarin erschossen. Dann habe ich gefragt, ja, warum denn? Und dann hat er gesagt, ja, sie frisst die Vögel in unserem Garten. Und wir haben miteinander Mittag gegessen und er hat ein schönes, gutes Stück Fleisch auf dem Teller gehabt. Und dann habe ich gesagt, und wer erschießt jetzt dich? Du hast die Wahl. Die Katze hat die Wahl nicht. Du kannst dich entscheiden und du kannst dich aus dem Gefressenwerden und Fressen herausnehmen und anders leben. Das ist unsere Chance und das geht in die Kategorie des Ebenbildes Gottes, was uns wirklich zu Menschen macht, ist, dass wir uns in Freiheit den Naturgesetzen von Gefressen und Gefressenwerden auch entziehen können. Bitte?
Gibt es bei Franziskus auch irgendetwas über, ob Tiere in den Himmel kommen? Also das ist ja auch eine häufige Kinderfrage sozusagen. Ja, sehr viel über das Tierbild.
Ja, also ich glaube, man würde Franziskus überfordern, wenn man jetzt Antwort auf diese Frage gäbe. Aber ich denke, auf dem Standpunkt einer heutigen Theologie kann man vernünftigerweise sagen, wohin kommen sie denn sonst? Verstehen Sie, es gibt im Alten Testament eine sehr schöne Stelle, Sie kennen die Stelle bei Kohelet dem Prediger. Nicht, da heißt es, wer sagt denn, ob die Seele eines Tieres nach unten geht und die Seele eines Menschen nach oben. Es besteht kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Beide haben dasselbe Schicksal und man muss daraus entnehmen, dass der Prediger dann sagt, beide enden im Tod und dann ist alles Schluss und fertig. Erst später in der Bibel kommt man dann, weil Gott Gott ist, auf die Idee, dass es so etwas wie Auferweckung und Auferstehung gibt. Aber im Neuen Testament wird diesem Kohelet-Text ein sehr schöner Text entgegengehalten, und das ist im Römerbrief, im 8. Kapitel. Ich darf dazu sagen, also der Römerbrief gilt ja zu den hervorragenden Texten einer reformierten Kirche, also Karl Barth, der hat also weiß nicht wie lange am Römerbrief herum gedoktert. Und ich denke, dass in diesem Kapitel 8 wird gesagt, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht weil sie das will. Und dann wird hinzugefügt, aber die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen, um schließlich dann einzugehen in die Herrlichkeit Gottes und teilzuhaben an der Freiheit der Kinder Gottes. Es ist zwar nicht explizit vom Tier die Rede, aber der Text kann eigentlich gar nicht anders verstanden werden, als so, dass eben die ganze Schöpfung hineingehoben ist in die Lebensfülle Gottes. Sodass ich einem Kind ruhig sagen kann, doch, deine Katze kommt auch in den Himmel. Wohin denn sonst? Gott ist nicht wie wir ein Mitglied der Wegwerfgesellschaft. Verstehen Sie, er unterscheidet sich radikal von dieser Wegwerfmentalität, und wenn er etwas schafft, so nicht einfach nur vorübergehend und lässt es dann wieder beiseite fallen. Was Gott schafft, hat für ihn und müsste eigentlich auch für uns eine Bedeutung haben, die über den Tod hinaus reicht. Bitte?
Wenn Sie sich säugend für das Tier einsetzen, und wir wissen, wie Unrecht mit Tieren von Menschen getan wird, weltweit, und immer schon getan wurde. Und uns Frauen halten, wie viel Unrecht die Frauen weltweit getan wurde und wird, ist ihr Einsatz für das Tier gleichzeitig indirekt auch ein Einsatz für Menschen, auch für Frauen, denn in der Schöpfung sind ja beide, aber ihr Land sehr viel mehr gerecht.
Ja, also ich bin der Meinung, dass wir Menschenleid und Tierleid nicht gegeneinander ausspielen dürfen, sondern dass der Einsatz, das Engagement in gleichermaßen für jede Lebensform eben gilt. Ich selber war jahrelang im Vorstand von ACAT. Das sagt Ihnen wahrscheinlich auch etwas, ACAT, Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture. Oder ich habe lange Zeit mit Fischers, dem großen Sekretär des Weltkirchenrates, und seiner Frau zusammengearbeitet im Einsatz gegen die Folter. Das Gleiche gilt auch natürlich für den Einsatz für die Frau. Ich bin auch schon in einer italienischen Rezension eines meiner Bücher als katholischer Feminist bezeichnet worden. Und verstehen Sie, es gilt hier für jedes Unrecht, kann nicht bestehen vor dem Schöpfungswillen Gottes. Die Gerechtigkeit ist schon im Alten Testament in allen Bezügen eine grundsätzliche Eigenschaft Gottes, vielleicht sogar ein anderer Name für Gott. Gerechtigkeit, gerade auch in der evangelischen Theologie, ist ja Gerechtigkeit ein Zentralbegriff sowohl der Gnade als auch der Ethik. Also Also es ist leider Gottes so, dass man mich dann plötzlich katalogisiert, oder? Oder jetzt bin ich nur noch der Tierrechtler und der Tierethiker. Das stimmt aber nicht. Ich bin nach wie vor der Autor geistlicher Werke. Ich bin ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Und vielleicht haben Sie letzthin auch meinen Leserbrief gelesen im Zürcher Tagesanzeiger wegen dieser Segnung eines lesbischen Paares. Ich habe den Leserbrief den Titel gegeben, die Bischöfe im Abseits. Und zwar deswegen, also ich habe dann gesagt, also ihr könnt, liebe Bischöfe, ihr kennt nicht einmal die katholische Lehre. Der Segen ist für das Ehesakrament in keiner Weise konstitutiv, sondern nur der Austausch des Ja-Wortes von Mann und Frau. Das ist das, was die Ehe zur Ehe macht und nicht dein Segen. Und es ist interessant, dass der kirchliche Segen verpflichtend wurde erst vor 400 Jahren. Es wäre eigentlich ein leichtes gewesen für die Bischöfe, sich daran zu erinnern, dass man Ehe und Segen durchaus voneinander trennen könnte und auch auf andere Beziehungen anwenden dürfte. Verstehen Sie, also ich nenne das jetzt einfach, um zu zeigen, dass ich hier nicht einfach nur fixiert bin auf eine Problematik, sondern ich möchte wirklich Gerechtigkeit Gottes verkünden und leben und mich engagieren für ein allseits versöhnendes Verhältnis der Geschöpfe untereinander.
Für diesen Mensch, Mann und Frau da ist und sie sagen ja, ich mit diesem Hund oder Katze kann ich noch sprechen, sie versteht mich. Mit den Menschen spreche ich nicht mehr, sie verstehen mich nicht. Also sagen wir, was die Tiere für einen Stellenwert haben.
Gut, also das, was Sie jetzt sagen, kann natürlich in zwei Seiten hin konträr ausgelegt werden. Ne? Es gibt eine Menschenverachtung, die einhergeht mit der Tierfreundschaft. Das darf eigentlich letztlich auch nicht sein. Aber ich kann natürlich durchaus verstehen, wenn eine einzelne Person vom Menschen enttäuscht ist und noch einen letzten Halt findet, immer in einem Vogel oder in einer Katze. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich sagen, ja halt, also wieso müssen wir solche Verhältnisse immer vermiesen. Also im zweiten Schöpfungsbericht ist genau das gesagt. Oder im zweiten Schöpfungsbericht stellt Gott fest, dass offenbar die Einsamkeit das größte Problem des Adam ist. Und was macht Gott, um die Einsamkeit des Menschen Adams zu überwinden zu helfen? Bitte? Nein, eben nicht. Es tut mir leid, dass Sie jetzt da enttäuschen muss. Also das, was Gott tut, um die Einsamkeit des Adam zu überwinden, er schafft die Tiere. Das ist das Erste. Und dann führt er Adam vor die Tiere, damit er sie benenne. Was heißt einen Namen geben? Das heißt, eine Beziehung gestalten, eine Erkenntnis haben, etwas Treffendes zu einem Tier sagen, also etwas sehr Unaustauschbares wahrnehmen und benennen. Und erst dann, nachdem Adam die Erfahrung gemacht hat, dass ein Tier nur ein Stück weit, aber immerhin ein Stück weit die Einsamkeit überwinden helfen kann, schafft er dann die Eva. Und dann kommt der ekstatische Ausruf von Adam, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Mich nimmt Wunder, wie lange das angehalten hat. Unterdessen wissen wir, dass auch die Eva und das geschlechtliche Gegenüber nicht unbedingt vor der Einsamkeit bewahrt, sondern dass auch da noch einmal neue Fragen entstehen. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen über den Rand hinausgeguckt habe.
Macht gar nichts. Ich denke, das ist auch eine Qualität von Ihnen, also dass Sie über alle möglichen Länder uns hinausführen. Also dass das Biblische mit dem Franziskanischen bis zu den heutigen Problemen so einfach auch zueinander führt. Und immer wieder, was wir Gott sehen, dass wir ihn benennen, hat sehr viel damit zu tun, was wir selbst göttlich finden. Also das Wort, sehr eindrücklich auch mit Kurt Mark, das Gebrüll und Geblöke dabei, einfach nicht hören wollen von anderen Kreaturen. Also vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war für uns alle ganz spannend. Also ich lese einmal ein.
Ich danke Ihnen, möchte einfach sagen, dass Franziskus das Geblöke auch noch nachgeahmt hat. Also er hat zum Beispiel, hat er das Wort Benediktus ausgesprochen. Nicht? Also da hört man das, oder Bethlehem, also der hat dann lautmalerisch das Blöken des Schafes in die Weihnachtsfrömmigkeit mit hineingenommen. Aber ich möchte noch aufmerksam machen, also diese Leute da gegen die Tierversuch-Uni da in Bern haben mir so Zettel mitgegeben, und wenn sie da, sie dürfen das, ich darf da nicht unterschreiben wollen, Sie sind Mitglieder im Kanton Bern, dann benutzen Sie doch diese Karten. Bitte? Geht es nach Gemeinden? Ja. Gut, danke vielmals.
Ich habe hier auch noch eine Petition, die Sie sich anschauen können, wegen der Schafe in der Schweiz. Und wie gesagt, vielleicht wollen Sie auch noch ein Buch von Herrn Rotzetter. Und dann würde ich Ihnen guten Nachhausegeld, und vielleicht haben Sie am 15. April wieder, wenn Sie wieder schön uns über Geld lesen, das heißt, das Recht der Tiere im Alten Testament berichten will. Schönen Abend.